Fakt ist, wir haben den ersten Zug der Digitalisierung, also die Beziehung zu Konsumenten, faktisch völlig verschlafen. Es gibt da nur amerikanische und chinesische Unternehmen, sehr große. Ich gehörte selbst der Bundesregierung an und ich sage es ganz offen, immer wenn es um die Automobilindustrie ging, ging es für Deutschland fast ums Ganze. Es hat sich daraus offensichtlich ein Verhältnis entwickelt, das für beide Seiten alles andere als gesund war. Das größte Hemmnis, das wir haben, ist die schwarze Null. Es ist fast eine Binse. Geld ist Macht, wenn es klug investiert wird.
Herzlich willkommen zum Chefgespräch, dem Podcast der Wirtschaftswoche. Erfolgreich Alpha, wie Spitzenpolitiker und Topmanager führen, von Elisabeth Nia.
Herzlich willkommen zum Wirtschaftswoche-Podcast Chefgespräch, erfolgreich Alpha. Wir sprechen heute mit einer grünen Legende, Joschka Fischer. Sie waren Vizekanzler, Bundesaußenminister, sind Geschäftsführer und Gründer der Strategieberatung Joschka Fischer & Company. Sie haben eben gesagt, mit dem Thema Führung oder dem Wort Führung fremdeln Sie ein bisschen und reden eigentlich lieber über Leadership. Machen wir das, reden wir heute über Leadership. Woran liegt es, dass Sie das Wort Führung nicht mögen?
Es liegt an der deutschen Geschichte. Es ist vieles, was die Nationalsozialisten angefasst haben, ist kontaminiert und hat, wenn man das die deutsche Sprache verwendet, einen Beiton oder einen Unterton, den ich persönlich sehr unangenehm finde. Und deswegen bei Führung und Führer kommt das natürlich hoch. Mhm. Also die Flucht in das englische Leadership ist dann hilfreich. Aber reden wir über Führung.
Ja, verstehe ich. Mein Eindruck ist, dass bei allen verständlichen Vorbehalten gegenüber dem Wort Führung Sie mit der Sache andererseits wenig Probleme hatten. Also gemessen daran, dass Sie aus einer anti- oder latent anti-autoritären Partei kamen, waren Sie eigentlich immer sehr gerne Chef. Ist das richtig?
Auch gerne Chef. Das war nicht das Problem, sondern in der Politik streiten sie um Entscheidungen, Grundsatzentscheidungen, taktische Entscheidungen. Geht es links rum, geht es rechts rum, geht es geradeaus oder geht es überhaupt nicht voran? Und das hat mich immer fasziniert.
Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Vivo-Chefgespräch weiter.
Die fortschreitende Digitalisierung betrifft alle Unternehmensbereiche und Aufgaben, vom Geschäftsmodell bis zu Backoffice-Aufgaben. Eine strategisch kluge Neuausrichtung des Finanzbereichs Ihres Unternehmens, welcher alle diese Anforderungen berücksichtigt und neue Steuerungsimpulse für operatives Business generiert, ist öfters zwingend erforderlich. Die Experten von KPMG begleiten Sie bei der Transformation hin zum innovativen Unternehmen der Zukunft. Damit nutzen Sie alle Vorteile, die Technologie und Umsetzungsstärke mit sich bringen. Mehr als Sie erwarten. Consulting von KPMG. Mehr dazu in den Shownotes.
Woher kommt das? Hatten Sie selber mal jemals einen guten Chef? Jemand, von dem Sie sagen würden, der hat das gut gemacht?
Fällt mir jetzt spontan niemand ein. Nein, mich hat die Sache fasziniert. Politik. Es geht ja da nur um menschlich allzu Menschliches. Mhm. Weil was ist Macht? Macht ist nicht greifbar. Und es ist eine zwischenmenschliche Beziehung. Entscheidungen zu beeinflussen oder voranzubringen, durchsetzen zu können. Darum geht es im Wesentlichen.
Es ist ja im Moment viel personell im Umbruch in der Politik. 2019 könnte man sagen, war das Jahr der Überraschungskandidaten, wo Leute wie Ralf Brinkhaus in der CDU-Fraktion, Ursula von der Leyen, möglicherweise auch jemand bei der SPD oder bei den Grünen Cem Özdemir an der Fraktionsspitze ein bisschen überraschend nach vorn drängt. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum da jetzt auf einmal so viel im Umbruch ist?
Naja, es ist die lange Zeit der Angela Merkel geht zu Ende, das hat sie selbst erklärt und das führt natürlich dazu, dass Neuaufstellungen vorkommen. Darüber hinaus repräsentiert Angela Merkel auch eine Generation. Wir sehen in unserem Nachbarland Frankreich, wie wichtig und richtig es war, eine radikale Verjüngung vorzunehmen.
Zu Emmanuel Macron.
Mit Emmanuel Macron. Es entstanden aus einer Krise der alten Volksparteien links und rechts von sozialistischer Partei unter Hollande und dann auch die gaullistische Partei seit Sarkozy oder man könnte auch sagen seit Macron. Das hat zu einer Verjüngung geführt, zu einem Generationenwechsel. Und das halte ich auch in Deutschland für dringend geboten.
Glauben Sie, dass sich auch generell ein anderer Führungsstil durchsetzt? Wir haben ja unter Angela Merkel nun eine bestimmte Art vom Führen, pragmatisch, oft auch so ein bisschen tastend.
Führen ist fast übertrieben, Entschuldigung.
Ja, genau. Sage. Wie würden Sie es nennen?
Abwarten. Abwarten, in welche Richtung die Hasen laufen und dann. Das funktioniert unter Sonnenscheinverhältnissen. Das funktioniert, wenn die Dinge grundsätzlich auf der Schiene sind und der Wagen rollt.
Und das ist jetzt vorbei.
Und das ist vorbei. Wir sind zurück in strategischen Zeiten, in Wirtschaft und Politik. Das erleben wir mit Trump. Trump hat, man kann sagen, den Europäern faktisch den Teppich unter den Füßen weggezogen und uns vor die Frage unserer eigenen Souveränität gestellt, indem er sagte, die amerikanische Sicherheitsgarantie ist nicht mehr gewährleistet. Er hat ein dickes Vielleicht über alles gehängt. Und mit vielleicht können Sie sich nicht darauf verlassen. Genauso in der Wirtschaft. Sie sehen die technologischen Umbrüche. Die Digitalisierung wird uns vor dramatische Herausforderungen stellen. Und was heute noch stark ist und als Stärke gilt in der Wirtschaft, kann aufgrund der Digitalisierung morgen schon Schwäche werden. Und die Gefahr, abgehängt zu werden, ist eben sehr, sehr groß. Und da geht es um sehr, sehr viel. Da geht es um die Zukunft des Sozialstaates, um den Wohlstand unseres Landes. Wir müssen da dranbleiben. Also bedarf es neuer Gedanken, neuer Leute, neuer Ideen, einer jüngeren Generation. Und das ist, wenn Sie so wollen, die Lage, in der wir uns gegenwärtig befinden. Und da kommt man mit dieser Form von Führung, wir warten mal ab, nur keine Aufregung, alles wird runtergebrochen ins Kleinstteilige, nicht weiter. Sie brauchen dann auch die lange Linie wieder. Und das ist nicht gerade die Stärke der Kanzlerin. Ich weiß nicht warum, weil ich weiß, dass sie die Dinge durchaus auf der langen Linie sieht. Warum sie es aber nicht kommuniziert, ist mir ein völliges Rätsel.
Sie haben ja auch immer angemahnt, dass Europa insgesamt eine Antwort zum Beispiel auf Trump liefern sollte und Deutschland in Europa, na, jetzt nehmen wir das Wort doch nochmal, Führungsrolle, Leadership wahrnehmen soll. Sehen Sie das denn? Wir haben jetzt gerade eine neue Kommission in den letzten Tagen gesehen. Ursula von der Leyen hat als Deutsche da ein wichtiges Amt. Haben Sie den Eindruck, dass sich da was in die richtige Richtung bewegt?
Ich denke ja. Ich denke, Ursula von der Leyen ist sich der Herausforderung bewusst, auch der Aufgaben, die vor ihr stehen. Insofern denke ich, die neue Kommission, ohne sie im Einzelnen bewerten zu können und zu wollen, aber die Kommissionspräsidentin, denke ich, wird sich dieser geopolitischen wie auch wirtschafts- und technologischen neuen Herausforderungen stellen. Das wird übrigens die Rolle der Kommission aufwerten in Europa.
Da habe ich jetzt aber so ein bisschen rausgehört, die Kommission sollte auch Wirtschaftspolitik machen stärker oder Industriepolitik.
Industriepolitik. Es war ja vor kurzer Zeit, war ja der Begriff Industriepolitik fast so, als wenn Graf Dracula, der Fürst der Finsternis, unterwegs ist und man nur noch mit Knoblauchzehen und Weihwasser um sich spritzt und um sich wirft und mit Holzpflöcken.
Deutschland ist ja mit einem anderen Weg auch lange gut gefahren, muss man dazu sagen. So erklärt
unter einer Bedingung. Unter einer Bedingung, Frau Nia. Die Bedingung war eine von Amerika geschaffene europäische Ordnung, eine amerikanische Sicherheitsgarantie und eine Weltwirtschaft, ein Welthandel, der von Amerika garantiert und gesichert wurde. Das ist weg. Da sollten wir uns keine Illusionen hingeben. Das ist weg und kommt so nicht wieder. Das war die Bedingung. Ja, das war sehr erfolgreich. Aber ein Stück weit hat uns das von der Realität, der harten Realität, entfernt.
Wie sollte denn so eine europäische Industriepolitik idealerweise aussehen? Also es ist ja immer viel von KI, von Digitalisierung die Rede. Aber was heißt es zum Beispiel für den Bereich, mit dem Sie auch in Ihrer Strategieberatung viel zu tun haben, zum Beispiel der Automobilindustrie? Stellen Sie sich das so vor, dass die Kommission da gemeinsam mit den großen Unternehmen Vorstellungen entwickelt, die Umstellung auf Elektromobilität, Wasserstoff, was auch immer, mit forciert?
Es sind jetzt mehrere Fragen in einer. Mhm. Erstmal die digitale Industriepolitik. Fakt ist, wir haben den ersten Zug der Digitalisierung, also die Beziehung zum Konsumenten, faktisch völlig verschlafen. Es gibt da nur amerikanische und chinesische Unternehmen, sehr große, die ein unglaubliches Eigenkapital auch anhäufen, das sie nutzen.
Also auf der Ebene die Konzerne, die wir alle kennen, Google, Facebook und so weiter, meinen Sie jetzt?
Alibaba, Tencent und wer immer. Die Chinesen haben das geschafft durch einen Schritt, der extrem nicht marktwirtschaftlich war. Nämlich sie haben ihre Grenzen gegenüber den großen Internetkonzernen der Westküste dicht gemacht. Ich denke, das ist keine Option für uns. Aber wir werden uns schon die Frage beantworten müssen, warum gibt es keine europäischen Unternehmen in dieser Größenordnung? Und jetzt sind wir in der zweiten Phase. Wir alle wissen, künstliche Intelligenz ohne große Datenmengen führt nicht weit. Also Big Data und künstliche Intelligenz sind aufs Engste verwoben. Und die Frage, die sich für uns stellt, für uns meine ich, für uns Europäer ist, wer wird die europäischen Daten bekommen? Werden die Europäer eine eigene Cloud entwickeln oder geht das wie selbstverständlich an die Westküste? Ich hielte das für extrem kurzsichtig, wenn wir darauf verzichten, eine europäische Cloud zu entwickeln. Und da brauchen Sie natürlich, wir reden hier über Größenordnungen, wo vermutlich die Milliarde die kleinste Rechnungseinheit ist, verglichen mit dem, was in China und in den USA geschieht. Wir reden hier über Geschwindigkeiten, also über Größe und Geschwindigkeiten, die Europäer nicht gewöhnt sind. Das heißt, es wird nicht einfach. Das bedarf der koordinierten Anstrengung. Einzelne Nationalstaaten werden das nicht können. Und wir werden hier die finanziellen Ressourcen, die Europa immer noch hat, Gott sei Dank, nutzen müssen, gemeinsam. Eine gemeinsame Anstrengung. Aber das meine ich, wenn ich über europäische Industriepolitik rede.
Also das heißt, die Antwort auf den sozusagen Staatskapitalismus, den es autoritären Staatskapitalismus, den es in China gibt, bedeutet eine stärker koordinierte europäische Politik, die sich damit beschäftigt, was so die Zukunftsindustrien sind auch.
Ich meine, der Ludwig Erhard wird ja gepriesen als der Gründungsvater der Marktwirtschaft. Aber
auf den berufen sich allerdings inzwischen auch alle.
Ganz so war
selbst
es nicht.
Wagenknecht.
Ganz so war es nicht. Ich meine, die ist schon richtig. Wer die deutsche Wirtschaftsgeschichte kennt, weiß, dass vor allen Dingen unter den Bedingungen der Kriege das nicht eine Marktwirtschaft war, sondern eine staatlich gesteuerte Kriegswirtschaft. Aber der Wiederaufbau vollzog sich unter marktwirtschaftlichen Bedingungen, aber nicht nur. Dahinter stand auch eine steuernde Politik. Das darf man nicht vergessen.
Sie haben ja auch immer darauf hingewiesen, dass so die Systemkonkurrenz früher, die es zwischen unter anderem zwischen beiden Teilen Deutschlands, aber jetzt mal groß gesagt zwischen Ost und West, auch zum Aufbau des deutschen Sozialstaats gefordert haben, die Konkurrenz gibt es ja heute nicht mehr. Was heißt das denn so für die Zukunft der Rolle des Staates in Europa? Müssen wir das irgendwie auch neu denken?
Ich bin der festen Überzeugung, wir sehen das ja gerade in der Innenpolitik, nicht nur Deutschlands mit der AfD und dem Auseinanderklaffen zwischen Ost und West, sondern auch mit den Gelbwesten in Frankreich und in anderen europäischen Mitgliedstaaten. Das ist nicht nur eine deutsche Herausforderung. Die überwiegende Mehrheit der europäischen Bevölkerung ist es gewöhnt und will es, dass die kollektiven großen Risiken, die großen Lebensrisiken wie Krankheit, Alter, unverschuldete Armut, Arbeitslosigkeit, dass es dafür eine staatliche Vorsorge gibt. Und das ist eine Pflicht des demokratischen Staates ist, dafür Vorsorge zu treffen. In welcher Form das dann jeweils geschieht, das ist differenziert. Aber grundsätzlich werden Sie kaum einen Europäer finden, der bereit wäre, das amerikanische Gesundheitssystem zu akzeptieren.
Trotzdem ist ja erstaunlich, wir haben ja in Deutschland insgesamt doch eine ganz gute Situation, Rekordbeschäftigung, wir haben einen ausgebauten Sozialstaat und wir haben eigentlich auch noch ein ziemlich erfolgreiches Wirtschaftsmodell. Trotzdem hat die Marktwirtschaft nicht so viele Fans, wie man meinen könnte. Zumindest hat sich das Klima so verschoben, dass inzwischen wieder über Enteignung, Vermögensteuer und so weiter diskutiert wird. Haben Sie dafür eine Erklärung? Also die öffentliche Diskussion verschiebt sich ja schon sehr nach links, oder?
Also als Berliner ist man da hart im Nehmen und einiges gewöhnt.
Ich wundere mich hier von der Landespolitik.
Ja, was da über, ich meine, wenn man die Misere im Wohnungsbau beheben will, dann rate ich dringend, es gibt überall schwarze Schafe. Aber mit der Wohnungswirtschaft gemeinsam Lösungen zu suchen, es gibt genügend Firmen in dem Bereich der Wohnungswirtschaft, die auch bereit sind, die sehr einsichtig sind. Wir haben es doch erlebt. Ich meine, die DDR hat aus dem Bestand gelebt. Niedrige Mieten, aber keine Investitionen in den Bestand. Und das führte zu einstürzenden Altbauten. Ich halte das alles für ziemlich daneben.
Das heißt, man muss Anreize schaffen, damit die Eigentümer investieren. Und
ja, ich bin sehr dafür, dass man irgendwelchen Spekulanten das Handwerk legt oder sie zurückdrängt. Aber sie brauchen natürlich privates Geld auch, das in Wohnungsbau investiert wird. Und wenn Menschen investieren, um zum Beispiel private Rücklage fürs Alter zu schaffen und ähnliches, finde ich das nichts, was bekämpft werden sollte, sondern was ausdrücklich bestärkt werden sollte. Wenn man sich anschaut, bei aller Wehklage, ist eine reiche Gesellschaft. Und wenn dieser Reichtum investiert wird in Altersvorsorge durch Wohnungseigentum oder Hauseigentum, finde ich das mehr als richtig. Aber ansonsten teile ich die Meinung nicht. Ich meine, die veröffentlichte Meinung oder exquisite Haltungen in der landespolitischen Kontroverse, das ist nicht die Mehrheit der Bevölkerung. Also.
Naja, wir haben zum Beispiel gerade eine Diskussion darüber, ob man SUVs verbieten sollte. Können Sie das nachvollziehen? Und wie finden Sie überhaupt, wie ist die deutsche Autobranche so aufgestellt für die Zukunft?
Naja, ich meine, das tragische Unglück in Berlin hat natürlich eine Diskussion ausgelöst.
Sie waren mal Umweltminister.
Warum braucht man SUVs verbieten? Das ist eine Frage, die sich stellt, wenn man nicht einen Pferdeanhänger schleppen muss oder ähnliche Dinge, die mehr mit der Landwirtschaft zu tun haben. Stellt sich schon die Frage, wozu man diese gewaltigen Kisten braucht. Und wenn dann so ein schlimmes Unglück passiert, dann wird diese Frage natürlich in eine bestimmte Richtung beantwortet. Das ist nachvollziehbar. Auch wenn ich kein großer Freund von Verboten bin. Aber wir haben uns an gewisse Regeln, die auch verbieten, in anderen Bereichen gewöhnt. Und das gehört zu einem Zusammenleben in einer zivilen Gesellschaft nun mal dazu. Und in einer Demokratie muss darüber gestritten und diskutiert werden. Da darf es keine Sprechverbote und Denkverbote geben. Ansonsten sehen wir die IAA, also sozusagen das große Schaufenster der deutschen Automobilwirtschaft.
Sie schütteln den Kopf, warum?
Naja, es ist offensichtlich, dass es ein Legitimationsproblem gibt. Das kann man den Berichten von der IAA unschwer entnehmen. Und wenn man die Bedeutung der deutschen Automobilindustrie für die gesamte Volkswirtschaft sieht, dann reden wir hier nicht über Kleinigkeiten, dann reden wir hier über die Zukunft der deutschen Volkswirtschaft. Angesichts der Stärke der Automobilindustrie ist es eine Notwendigkeit, dass wir an der Spitze des Fortschritts, an der Spitze der Mobilitätsentwicklung uns bewegen und nicht hinterherfahren. Die Herausforderungen sind vielfältig.
Da würde wahrscheinlich niemand widersprechen. Aber welche Rolle sollte die Politik denn dabei einnehmen, um damit zum Beispiel
Frau Merkel hat jetzt am Abend ihrer Kanzlerschaft wieder mal die Klimakrise entdeckt. Die richtige Frage, die sich nach 14 Jahren Kanzlerin Angela Merkel sofort natürlich stellt, ist, ja, schön gesagt. Aber was ist passiert? Das ist die entscheidende Frage. Und wo stehen wir etwa in der Frage der neuen ökologisch verträglicheren Mobilitätsformen? Wo bei den neuen Antrieben?
Aber Sie haben gerade gesagt, die Automobilindustrie ist so existenziell für Deutschland. Was sollte die Politik denn machen, damit aus den Konzernen zum Beispiel Anbieter von Mobilität werden, statt nur von Fahrzeugen, oder damit die sich zeitgemäß zukunftsgerecht aufstellen? Welche Rolle hat der Gesetzgeber da?
Also erstens ist es natürlich eine der Wirkungen der Dieselkrise, die Sie nicht der Politik zuschreiben können, ein Vertrauensverlust zwischen Politik und Automobilwirtschaft. Ich gehörte selbst der Bundesregierung an und ich sage es ganz offen, immer wenn es um die Automobilindustrie ging, ging es für Deutschland fast ums Ganze. Es hat sich daraus offensichtlich ein Verhältnis entwickelt, das für beide Seiten alles andere als gesund war. Und das muss wieder anders werden. Das heißt, es bedarf einer gewissen, auch kritischen Distanz von beiden Seiten her. Und dennoch muss es Vertrauen geben, angesichts der Bedeutung für Beschäftigung und für die gesamte Volkswirtschaft. Deswegen meine ich ja, dass wir es uns nicht erlauben können, dass wir etwa bei der Elektromobilität hinterherfahren. Die Frage autonomes Fahren ist ja nicht vom Tisch, sondern im Gegenteil, wird mit Macht kommen. Wo wird das stattfinden? Wird das in Deutschland stattfinden? Oder werden da die Silicon Valley vorangehen?
Sie haben ja zwei Sachen kritisiert. Also Deutschland macht keine angemessene Klimapolitik oder hat seine Ziele nicht erreicht und hat bei der Dieselkrise die Regierung zu lange weggeschaut und gleichzeitig auch kein Vertrauensverhältnis zur Automobilindustrie. Was heißt das denn für die nächsten Jahre? Also Sie als Grüner, wenn Sie jetzt raten würden, das sind die zwei, drei wichtigsten Punkte, um die deutsche Automobilindustrie, damit die sich gut aufstellt für die Zukunft. Was fällt Ihnen da in erster Linie ein?
Mobilität wird eine fast schon anthropologische Konstante bei Menschen bleiben. Das wird nicht geringer.
Und Sie sind auch immer sehr gern Auto gefahren, wenn ich es richtig in Erinnerung
habe. Ich habe eine Zeit lang sogar mein Geld verdient. Und,
als Taxifahrer?
Ja, und ich bekenne ganz offen, es hat mir auch eine längere Zeit Spaß gemacht. Also ich verstehe auch die emotionale Seite. Gleichwohl, die große Herausforderung, vor der wir stehen, ist der Klimaschutz. Und es ist nur der Beginn der ökologischen Umsteuerung. Wenn man also Mobilität unter den Bedingungen enger werdenden Raumes, ein Gutteil der Kritik am Automobil in den Großstädten kommt ja daher, dass der Raum nicht mehr da ist. Und dass es darum geht, vernünftige Konzepte zu finden, um Verkehre zu steuern. All diese Dinge spielen dabei mit hinein. Das ist seit vielen Jahren bekannt. Und relativ wenig aus der Regierung, aus der Politik, vom Bundesverkehrsministerium hat man da an Initiativen gesehen.
Sie machen jetzt seit ungefähr 10 Jahren Strategieberatung für ganz unterschiedliche Wirtschaftsbereiche. Hat sich eigentlich Ihr Bild von den Chefs in der deutschen Wirtschaft in der Zeit geändert?
Wenn es so wäre, würde ich es Ihnen nicht sagen.
Wie war das Bild denn früher? Als Grüner pflegt man ja, glaube ich, schon vom Amt heraus oder wenigstens
wenn Sie,
in der Zeit eine kritische Distanz.
Wenn Sie in der Landesregierung und später in der Bundesregierung sind, dann haben Sie einen sehr direkten und auch persönlichen und engen Zugang zu Vertretern der Wirtschaft, Verbände, wie auch Privatunternehmen, größere und kleinere. Das ist nicht etwas, wo man mit grünen Augen weit aufgerissen dann davor steht und sagt, boah, oder furchtbar und nein.
Was wäre denn auf der To-Do-Liste ganz oben, was Sie denen raten würde?
Ist, dass wir diese große ökologische Transformation nicht als Beschwernis, nicht als etwas, was bremst, sondern dass wir das als Chance sehen. Wo sind die Europäer denn, wir Europäer und auch wir Deutsche denn noch wirklich gut? Genau in dem Bereich. Und da die Wettbewerbsfähigkeit zu verstärken, sie auszubauen, auch mit neuen Technologien neue Ansätze zu machen, zeigen, dass der alte Kontinent eben nicht alt ist unter dem Gesichtspunkt von Innovation und im Gesichtspunkt auch von neue Wege auszuprobieren, das, finde ich, müsste das zentrale Thema sein. Wir brauchen uns eigentlich nicht zu verstecken, wenn das größte Hemmnis, das wir haben, ist die schwarze Null.
Also
schauen Sie, ist fast eine Binse. Geld ist Macht, wenn es klug investiert wird. Wenn man es unter die Matratze legt und spart, dann ist es unter Umständen schneller weg, als man gucken kann.
Und klug investieren hieße was?
Naja, wir schieben eine große Bugwelle von Infrastrukturinvestitionen, die notwendig wären, von Erhalt von Infrastruktur, von Erneuerung von Infrastruktur vor uns her. Wir sehen allein der Vergleich Schweizer Bahn und Deutsche Bahn. Ist ja nicht so, dass die Manager der Deutschen Bahn schlechter sind als oder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als die der Schweizer Bahn. Aber in der Schweiz hat die Bahn einen anderen Stellenwert. Also wenn ich mir vorstelle, ein richtig großes Investitionsprogramm, was ja gefordert wird, indem man sagt, okay, wir werden jetzt mehrere Milliarden in den Ausbau der Bahninfrastruktur, in mehr Mitarbeiter, in bessere Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und in neue Technologien für die Bahn ausgeben. Das wäre schon ein gewaltiges Teil, nur um diesen einen Punkt zu nennen. Mhm. Das andere ist neue Mobilitätsformen unter Einschluss aller Mobilitätsmöglichkeiten. Da gibt es mittlerweile wunderbare Software, die von jungen Unternehmen angeboten wird, in den Ballungsräumen. Eine bessere Bewirtschaftung des ruhenden Verkehrs in den Ballungsräumen. All diese Dinge. Also es böte sich so viel an.
Wenn Sie hier Berlin gestalten könnten, so wie Sie wollten, würde das dann so ähnlich aussehen wie in Kopenhagen? Also viel mehr Radwege, dreimal so teure Parkgebühren, wenig Autos in der Innenstadt und möglicherweise keine SUVs, weil eine grüne Mehrheitsregierung die verbieten würde?
Das weiß ich jetzt nicht. Also dazu bin ich zu wenig auch Experte.
Aber Sie sind
aber
unterwegs. Sie kennen viele
ich finde es nicht hinnehmbar. Ich finde es nicht hinnehmbar, dass eine Stadt wie Berlin regelmäßig Radfahrerinnen und Radfahrer im Verkehr schwerste Verletzungen bis hin zum Tod erleben, weil wir kein entsprechendes Radwegesystem haben, das getrennt ist vom Automobilverkehr, keine Vorfahrt für Zweiräder haben, wo das notwendig wäre. Das ist nicht hinnehmbar. Und insofern, ja, da müsste etwas dringend geschehen. Sie können genauso sagen, Sie könnten auch den Detaillieferverkehr in den Städten auf eine andere Grundlage stellen. Müssen das immer nur Lieferwagen auf Dieselbasis sein. Ich meine, da hat ja die Deutsche Post eine dankenswerte Initiative gestartet. Das sollte man auf eine breitere Grundlage stellen.
Und ist Parken in den Innenstädten nicht einfach zu billig? Zum Beispiel hier, wir sitzen am Gendarmenmarkt in Berlin-Mitte, da kann man relativ preiswert immer noch vor der Tür sein Auto abstellen. Vielleicht heißt Verkehrskonzept der Zukunft auch, dass das verteuert wird.
Ohne jeden Zweifel wird man über all diese Aspekte nachdenken müssen, ein Gesamtkonzept machen. Aber ich bin kein Berliner Kommunalpolitiker.
Wenn Sie so generell auf die Politik schauen, Sie haben nun in den letzten Jahren sehr viel mit ganz unterschiedlichen Wirtschaftsvertretern zu tun gehabt. Sind die Grünen Ihnen eigentlich wirtschaftsnah genug im Moment? Denn viel von dem ökologischen Umbau, den Sie und Ihre Partei propagieren, wird ja auch in den Unternehmen und durch die Unternehmen stattfinden.
Es geht
Sind Sie
nicht
zufrieden
gegen
mit Ihrer
und
Partei?
Ohne die Unternehmen. Es geht nur mit den Unternehmen. Und insofern finde ich es gut, dass hier Berührungsängste aus der Vergangenheit offensichtlich überwunden wurden. Und da ist noch einiges zu tun.
Ist das so? Also wenn Herr Habeck für Enteignung plädiert, glaube ich, gefällt das nicht unbedingt allen in der Wirtschaft so. Viele haben auch den Eindruck, dass die Grünen eher nach links
plädiert.
So habe ich das gelesen, ja.
Ja, so haben Sie das sicher nicht gelesen, weil er es so nicht gesagt hat.
Okay, was hat
er? Er hat das als Ultima Ratio aus dem Grundgesetz abgeleitet. Übrigens nichts Falsches. Aber er hat sich nicht für Enteignung ausgesprochen.
Mhm. Ist der Eindruck richtig, dass Sie mit der Grünspitze in ganz regem Austausch stehen?
Nein, der Eindruck ist nicht richtig. Ich bin raus aus der operativen Politik. Ich weiß nicht, wie Sie darauf kommen.
Sie gehören ja zu den Ex-Politikern, die ihre Meinungsäußerung sehr dosieren. Umso mehr freuen wir uns, dass Sie heute mit uns reden. Wenn Sie sich so die Führungsriege angucken oder die aktuelle Politik, gibt es trotzdem etwas, was Sie ganz generell denen eigentlich immer wieder gern mal zurufen würden, worauf die Politiker heutzutage vielleicht mehr achten sollten, Ihrer Meinung nach, was sie reizt, was ihnen in den Fingern juckt?
Nein. Es sind, ich meine dabei nicht nur die Grünen, sondern generell, ich denke, die jüngere Generation der Politik ist klug genug, wie wir das auch waren zu unserer Zeit, das selbst zu realisieren, ihre eigenen Erfahrungen zu machen und daraus die richtigen Konsequenzen zu ziehen. Von außen, vom alten Teil, da Ratschläge zu erteilen, davon halte ich nicht allzu viel.
Schütteln Sie manchmal so ein bisschen den Kopf darüber, was sich für ein Star-Kult bei den Grünen entwickelt hat? Sie waren ja, anders als viele Leute denken, nie Grünen-Parteichef. Sie waren eine sehr prägende Gestalt für Ihre Partei, aber formal Parteivorsitzender waren Sie nie. Und Sie haben in der Zeit Politik gemacht, wo es zum Beispiel verpönt war, Bilder von einzelnen Politikern auf Plakaten zu drucken. Das hat sich ja komplett verändert. Ja, wundert Sie das manchmal?
Was ist denn daran Starkult, wenn Spitzenkandidaten da... Das ist üblich. Das ist doch kein Starkult.
Naja, wenn Robert Habeck in die Menge springt und sich auffangen lässt vor dem Publikum und so ein Stage-Diving macht.
Das Vertrauen in die Basis, dass sie ihn aufgibt. Also.
Das hätten Sie sich nicht getraut. Oder doch?
Ich hätte da immer einen... schelmisch grinsenden Jürgen Trittin vor mir gesehen.
Der mit Schein im Moment zur Seite springt, oder wie? Ja. Ja. Aber freuen Sie sich auf Schwarz-Grün? Glauben Sie, dass das ein wahrscheinliches Szenario ist für die nächsten Jahre?
Oh, Nia, ich freue mich nicht auf Schwarz-Grün oder auf eine andere Konstellation. Da ist ein falscher Begriff. Dass es Richtung Schwarz-Grün läuft, das halte ich für gut für unser Land. Und es wird nicht einfach, aber wenn man sich die Umfragen anschaut, dann geht es in diese Richtung. Da werden sich beide Seiten drauf einzustellen haben und das Beste für uns, unser Land und für Europa dann versuchen zu machen.
Mhm. Drücken Sie Cem Özdemir die Daumen auf dem Weg zum Parteivorsitz?
Werde mich da nicht einmischen. Cem ist ein toller Typ, ein begnadeter Rhetor und es ist eine gewisse Tragik, dass er keine Führungsrolle hat, aber ich werde mich da nicht einmischen. Das wird die Fraktion entscheiden.
Cem Özdemir hat ja unterschiedliche Funktionen gehabt. Er war Parteivorsitzender, ist jetzt Chef des Verkehrsausschusses, hat auch viel Außenpolitik zeitweise gemacht. Vielen fällt auch besonders auf seine sehr emotionale Art, sich mit der AfD im Bundestag auseinanderzusetzen. Der hat sehr leidenschaftliche Reden dazu gehalten. Finden Sie das gut? Ist das die richtige Art, mit der AfD umzugehen? Es gibt ja auch andere, die sagen, man muss eher runterdimmen, damit wertet man sie nur auf, wenn man so diese Polarisierung zwischen Grünen und der AfD im Bundestag fördert. Wie würden Sie das machen?
Ich finde, er hat eine großartige Rede gehalten. Er hat das richtig gemacht. Also die AfD als ein Therapieproblem zu sehen, davon halte ich gar nichts.
Aber die Gefahr ist natürlich, wenn man sich sehr stark aufregt über alles, was Sie sagen, schafft man auch zusätzliche Aufmerksamkeit.
Erstens müssen Sie nicht über alles, was Sie sagen, sich sehr stark aufregen. Zweitens ist das eine rechtsnationalistische Partei, die wie die Nazis denkt, wie die Nazis riecht, wie die Nazis redet. Also wie nennen wir sie? Wir haben nun mal unsere deutsche Geschichte, der werden wir nicht entkommen. Und hier muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, lassen Sie mich die Fußballersprache verwenden.
Gerne.
Ich bin der Meinung, mit der AfD muss man in den Pressschlag gehen und darf nicht wegziehen. Davon halte ich gar nichts. Und wir wollen nicht vergessen, wer unser Land ruiniert hat. Das wollen wir nicht vergessen. Und wenn dieselben Leute und dieselben Ideologien heute wieder hochkommen, muss man drumherum reden über Herrn Höcke, über Herrn Kalbitz. Also dann muss man das so benennen. Damit wertet man sie nicht auf. Man muss nicht nur und dauernd über die AfD reden, das ist richtig. Und man sollte sich sehr genau überlegen, auf welche Reaktion, auf welche Provokation passt und was nicht. Aber ich finde das schon
richtig. Wäre er ein guter Außenminister, also Ihr Nachfolger in gewisser Weise auch?
Woher soll ich das wissen? Das ist reine Spekulation. Sie werden mich auch durch die Hintertür nicht zu einer Stellungnahme bringen.
Ich gebe zu, wir befragen Sie gerade wie ein Orakel so ein bisschen. Aber es ist ja viel von der Personalknappheit der Grünen die Rede. So ein bisschen Wachstumsschmerzen gibt es gerade. Und wenn die Grünen vielleicht sogar Anlauf aufs Kanzleramt nehmen sollten, würden ja nun wirklich alle gebraucht, würden sie dann irgendwie als Ratgeber zur Verfügung stehen? Oder könnte man sie dann mit einem operativen Job vielleicht sogar locken?
In meinem Alter ist operativ vorbei, im nächsten Leben, aber nicht mehr in diesem. Und Rat bekommt der, der ihn haben will, nach bestem Wissen und Gewissen. Punkt.
Gut, herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke.
Das war Chefgespräch, der Podcast der Wirtschaftswoche. Erfolgreich Alpha, wie Spitzenpolitiker und Topmanager führen. Von Elisabeth Nia. Unser Podcast wird produziert von Sandra Boyko, Anna Hönscheid, Ellen Kreuer und Lutz Knappmann. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können? Dazu finden Sie alle Informationen unter vivo.de/podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.